Geistig hatte ich mich schon eingestellt auf Vinylplatten, Techno, ein Tanzlokal namens Größenwahn und dann der Anruf. Der Gast ist leider schwer erkältet. Kommt also ein andermal und ich habe kurz überlegt, was wäre auf die Schnelle schön und wert, wiederholt zu werden. Und da erschien vor meinen Augen eine sehr lebendige und standhafte Frau, die ich vorletzten Sommer bei Wolfratshausen besucht habe. Lilly Koppitz. Mittlerweile ist sie 92, aber was sich nicht geändert hat, ihr nächstes Taekwondo-Training.
Am kommenden Dienstag von 9 bis 10 ist wieder mein nächstes Training und da freue ich mich schon drauf.
Zu Gast bei Norbert Joa.
Lilly Koppitz. Taekwondo statt Physio.
Und ich darf bei Ihnen auf Hausbesuch sein und es wirkt sehr friedlich hier. Ich schaue auf eine Rosentapete, in der Dachschräge, in der Ferne sehe ich die Berge. Und mit 91, wir sitzen ja unterm Dach, haben Sie noch keine Lust aufs Erdgeschoss?
Nein, es ist so, ich bin in einem Alter, wo ich eigentlich, sagen wir mal, den schwarzen Gurt gar nicht nötig hatte, aber ich wollte irgendwie sportlich mich betätigen. Ich wohne hier unterm Dach. Ich will mich so weit wie möglich gesund erhalten, dass ich die 3 Treppen hoch auch ohne Hilfe noch etliche Zeit schaffen kann. Und ich will ganz einfach fit bleiben. Und es ist ja so beim Sport, dass ja vielleicht auch das Hirn ein bisschen gefordert ist. Und die Angst habe ich, ich bin ja jetzt schon so, dass ich vergesslich werde, dass ich manches nicht mehr so artikulieren kann. Aber irgendwie möchte ich ja das hinauszögern.
Das haben Sie allerdings auch ordentlich geschafft, so wie Sie vor mir sitzen. Und es gab wohl einen Schlüsselmoment, da haben Sie Ihre 3 Enkelinnen, ich sehe sie auf dem Foto hinter Ihnen, begleitet, weil die ja schon länger Taekwondo gemacht haben, Januar 2017. Und was war denn für Sie der Auslöser beim Zuschauen? Da hätte ich Lust drauf, weil damals waren Sie ja schon 86.
Ja, ich hatte Lust, weil ich meiner Tochter zugeschaut habe. Die hat angefangen damit und meine Enkeltochter. Und ich habe das Wort zum Schulleiter gesagt, da möchte man mitmachen. Und er sagt, versuchen Sie es doch. Und ich, was will mehr, ich bin 85, was soll ich da mit Sport anfangen? Versuchen Sie es. Und ich habe es versucht. Und ich bin ihm dankbar dafür. Und ich hatte eine Trainerin, die sehr auf die Bedürfnisse alter Menschen eingeht, die mich immer gelobt hat, mit jedem Schritt, mit jedem Kick, den ich von Jahr zu Jahr etwas besser konnte und höher kicken konnte. Und meine Kraft hat auch zugenommen. Und wie gesagt, ich bin beweglicher, ich konnte mal die Socken anziehen, ich kann wieder aus der Badewanne raussteigen, ohne dass ich Hilfe brauche.
Das hätten's doch aber auch mit Physio auch geschafft, oder?
Nein, nein, ich nicht. Ich bin nicht der Typ für diese, wie soll ich sagen, für mich muss überall Hektik sein. Da muss eine Bewegung um mich herum sein. Wenn im Taekwondo der Radio angestellt wird mit Musik, ich habe das Bedürfnis, immer gleich mitzumachen, zu tanzen oder irgendwas zu tun.
Ich habe nur gehört, da läuft auch AC/DC.
Ja.
An der Stelle muss man sagen, die Tochter sitzt daneben, noch eine Schwarzgurtträgerin. Das ist heute die seelische Verstärkung.
Ja, meine Tochter. Und die hilft mir auch, wenn ich bei dieser Choreografie, die ja vorgeschrieben ist, um den nächsten Gurt immer zu machen, wer das nicht kennt, da sind bestimmte Schritte und Handbewegungen und Kicks oder Schläge vorgeschrieben. Und wenn ich daheim geübt habe, meine Tochter muss mir da öfter aushelfen. Aber jetzt ist es so, dass ich alle 8 ziemlich gut beherrsche. Das muss man auch, beim schwarzen Gurt ist vorgeschrieben, dass du diese Abfolge da ordnungsgemäß liefern kannst.
Den kriegt man auch mit 88 nicht geschenkt.
Nein, das kriegt man nicht geschenkt. Da ist viel Kopfarbeit und immer wieder Training nötig.
Wer war denn der nächstjüngere beim Training in der Halle?
Ich war 85 und die Inge war 78 und 76. Das waren die nächstjüngeren in meiner alten Gruppe.
Aber warum Kampfsport? Weil um Selbstverteidigung ging es ja nie bei Ihnen, ja, oder?
Kampfsport ist eigentlich, finde ich, nicht der richtige Ausdruck für das, was wir machen. Weil wir dürfen ja einen Gegner nicht einmal berühren. Die Schule ist so ausgerichtet, ich kann einen Schlag nur bis zum Hals ausführen, muss dann stoppen. Oder einen Kick, der wird angedeutet, wo er treffen muss, an welcher Stelle er treffen muss. Aber wir dürfen einander nicht berühren und es ist eigentlich mehr auf Selbstverteidigung ausgerichtet.
Ich schaue dabei auf Ihre wirbelnden Fäuste und die Handkanten. Da ist aber schon Schmackes dahinter, glaube ich.
Diese Handkantenschläge, die werden ja auf Holzbrettern gemacht. Also der Gegner ist ein Holzbrett und die muss man ab der zweiten oder dritten Prüfung durchschlagen. Also entweder mit dem Kick, mit dem Fuß, mit Handkante, mit dem Ellenbogen oder mit der Faust. Und da muss man Bretter durchschlagen als Ersatz für den Gegner.
Dann legen wir die zerbrochenen Bretter mal kurz zur Seite. Zu denen kommen wir noch am Ende der Sendung und schauen mal hinaus in die Welt. Da gibt es ja tatsächlich einen Kampf. Ich weiß gar nicht, ob Sie Nachrichten verfolgen dieser Tage. Was da so aufsteigt bei jemandem, der Jahrgang 31 ist?
Das ist für mich schwierig, weil ich ja aus dem äußersten Osten komme. Und ich habe eine gewisse Sympathie für die Länder im Osten. Und für mich, die ich einen Krieg zwar nicht direkt erlebt habe, aber an der Kampffront gewesen bin, ist es jetzt schwierig, das zu sehen. Ich habe eine Flucht mitgemacht. Ich bin von der Flucht zurück. Ich habe Menschen kennengelernt, auch Russen, die mir oder uns auf der Flucht geholfen haben, obwohl sie den Krieg gewonnen hatten. Die haben mich beschützt als Kind, als Jugendliche und haben unsere Fluchtfahrzeuge beschützt, dass sie nicht von anderen geräubert worden sind. Ich habe so viel Sympathie von sogenannten Feinden erlebt, dass ich eigentlich jetzt ein Gespür dafür habe, was Menschen angetan wird und was ihnen oft zu Unrecht angetan wird.
Und für Sie vermutlich schwer zu fassen, dass Sie mit 90 das nochmal in der europäischen Nähe erleben müssen.
Ja. Und meine Tochter weiß das, ich leide drunter. Ich kann das gar nicht beschreiben. Mir tut das weh. Ich weiß, dass jedem Flüchtling geholfen wird. Uns ist ja auch geholfen worden. Und wir haben hier eine zweite Heimat gefunden. Aber ich tendiere zu einer slawischen Mentalität vielleicht.
Zu Gast bei Norbert Joa.
Lilly Kopetz war immer schon eine Kämpferin.
Ja, ich habe mich im Leben sehr oft durchbeißen müssen.
Und ich darf heute bei Ihnen sein, zu Hause in Eurasburg, gar nicht so weit weg von Bad Tölz. Aber geboren sind Sie ja weiter weg. Im September 1931 waren Teil einer achtköpfigen Bauernfamilie in Schlesisch-Wolfsdorf bei Ostrau, damals Sudetenland. Welche Bilder kommen denn hoch aus Kindertagen?
Aus Kindertagen? Meine Schulzeit vor allem, ich hatte einen Schulweg von 7 Kilometern und 7 Kilometer zurück. Das war Kriegszeit, wir hatten keine Fahrgelegenheit. Wenn mal ein Radl nicht kaputt war, das haben wir uns geteilt. Aber ansonsten 6 Tage in der Woche 14 Kilometer zu Fuß gehen.
Das heißt, über eine Stunde vor Unterrichtsbeginn loslaufen?
Ja. Und wir mussten dann auch Sachen lernen, die auch Buben lernen mussten. Wir mussten zum Beispiel Technik lernen. Wir haben gelernt, einen Schalter zu reparieren. Wir haben am Radfahrer ein Dynamo richten müssen. Wir haben eigentlich alles Dinge tun müssen, die im Krieg wichtig waren.
Aber die ersten 10 Jahre, als der Krieg noch weit weg schien, waren es grüne, behütete, schöne Jahre?
In einer vielköpfigen Familie, das war immer schön. Und ich muss dazu sagen, wir sind ja eben dann 1939 in die sogenannte Dritte Reich gekommen, gegliedert worden. Und wir haben als Kinder da auch mitgemacht. Wir waren froh, wenn wir bei den Jungmädeln einmal angetreten haben. Ich komme ja aus einem Bauernhof. Da waren wir froh, wenn man mal weg konnte. Und dann hat man sich natürlich angestellt, hat Lieder mitgesungen, ohne überhaupt im Kopf damit was anzufangen.
Lagerfeuer war ja auch was Feines.
Ja, und dann kam ja dazu im Krieg, wir haben Himbeerblätter gesammelt, wir haben Brombeerblätter gesammelt für Tee. Es war eigentlich eine Gemeinschaft, die im Krieg ich auch erlebt habe.
Und wie erlebten Sie dann mit fast 14 das Kriegsende?
In unserem Bauernhof war zum Beispiel der Stab einquartiert und dadurch, wir hatten einen ganz großen Vierkanthof, da sind nachts die zerschossenen Panzer eingeliefert worden. Die Besatzung hat sich ausgeruht. Und in der Früh mit dem gerichteten Panzer wieder weg. Und das habe ich wochenlang miterlebt. Und bei uns gab es dann auch schon die Tieffliegerangriffe. Es war keine schöne Zeit. Und dann mussten wir ja auch flüchten. Und wir sind mit 3 Wägen. Pferde haben es uns ja im Krieg abgenommen. Wir hatten also einen Lanz-Bulldog, einen Traktor. Und ein paar Ochsen. Und mit 3 Wägen sind wir im Sudetengebirge hoch. 6 Tage lang. Und dann haben wir in einer Scheune am 8. Mai gehört, dass der Krieg zu Ende ist. Und meine Eltern wussten ja nicht, dass wir ausgewiesen werden und haben natürlich den Weg zurück gemacht. Und der Weg zurück war natürlich schlimm. Weil inzwischen haben sich ja die Tschechen anders benommen als vor dem Krieg. Sie haben ja zu den Kriegsgewinnern gehört. Also das gab unschöne Begegnungen. Und da muss ich eben zurückkommen, dass wir diese positiven Begegnungen mit der Besatzungsmacht der Russen hatten. Mein Vater ist zum Beispiel der Revolver vorgehalten worden, weil er zeigen wollte einem Russen, wie der Bulldog funktioniert. Wir hatten ja auf Holzgas umgestellt. Er hat es nicht geschafft und immer meinen Vater mit der Pistole traktiert. Da ist ein russischer Offizier gekommen, hat ihm von dem Bulldog runtergerissen und hat zu meinem Vater gesagt, fahren Sie weiter, ich passe auf Sie. Und ich habe im letzten Wagen das mitgekriegt und geweint. Und da kam ein Russe und hat mir übers Gesicht gestrichen und hat mich getröstet auf Russisch. Ich habe es nicht verstanden. Sozusagen, dir passiert nichts, ich pass auf. Und der hat an unserem Wagen Wache gehalten, bis alle wieder abgezogen sind. Das sind meine Erinnerungen, die ich nicht aus dem Kopf kriege, die mich begleiten ganz einfach.
Und die auch eine große Sympathie erklären.
Ja.
Für die Russen, die es ja auch nicht gibt, es sind ja Abermillionen einzelne Menschen. Es war sicher ein großer Unterschied, ob man sehr jung ist und das ganze Leben noch vor sich hat oder die Heimat als Erwachsener zurücklassen muss. Ich gucke an Ihnen vorbei, an der Wand hängt ein Bild im Stile fast von Chagall. Das haben Sie wohl gemalt, Ihre Eltern haben sich im Arm, im Hintergrund der Bauernhof, ein Blumenmeer. Gut vorstellbar, dass da eine lange Traurigkeit blieb, vor allem 1946 irgendwann dann Ankunft im Raum Rosenheim als landlose Bauern. Aber was macht man dann?
Ja, das war ein bisschen schwierig, weil wir die Sprache ja schon mal nicht verstanden. Wir sind doch mit dem Viehwaggon von daheim nach Bayern gekommen und unser Zug hat gehalten in Ostermünchen oder Assling, ich weiß es nicht. Und dann sind wir auf die Bauernhöfe gekommen und die Bauern haben wir nicht verstanden. Wir sind da in einer Scheune abgeliefert worden mit unseren Koffern. Und wir haben Bayerisch nicht verstanden. Unsere alten Leute haben gesagt, ja, wo sind wir denn da hingekommen? Wir sind doch nicht in Deutschland.
So. Aber was tun als Bauer ohne Bauernhof?
Meine Mutter war zu der Zeit schon sehr krank, hat aber von der Bäuerin die 2 Kinder, die hat die Bäuerin immer zu meiner Mutter ins Zimmer gebracht und hat gesagt, Oma, pass auf meine Kinder, ich habe anders zu tun. Also hat meine kranke Mutter diese Bauernkinder aufgezogen. Mein Vater, der Bauer, war noch in Gefangenschaft Und dann hat er mit zwei Knechten hat er den Bauernhof bewirtschaftet, wie der Bauer kam. Und dann hat der Bauer, das sind so meine Erinnerungen, der hat immer mit den Pferden so geschimpft. Da hat mein Vater gesagt, Hannes, die Pferde nehme ich. Und ab sofort hat mein Vater den Bauernhof bewirtschaftet mit den Pferden. Und der Bauer war sehr friedlich, weil die Pferde haben alles gemacht, was mein Vater wollte.
Er hatte im Grunde seinen bayerischen Bauernhof übernommen. Und Sie waren ja gern zur Schule gegangen, nur es ging nicht mehr weiter anscheinend.
In Rosenheim, da bin ich an die Mittelschule. Und da hat der Rektor zu mir gesagt, ja, ich könnte Sie schon 2 Jahre versetzen, aber Sie müssen Englisch lernen. Wir hatten ja Tschechisch gelernt. Also hat mein Vater gesagt, Kind, du musst 7 Kilometer nach Ostermünchen zum Bahnhof. Du musst nach Rosenheim mit dem Zug. Du musst 6 Tage in der Woche wieder zurück. Und wieder 7 Kilometer, bis du daheim bist. Und dann sollst du 2 Jahre Englisch lernen. Das schaffst du nicht. Und das sind die Dinge, denen ich heute noch nachweine. Die Schulzeit, ich weiß eigentlich heute erst, wie wichtig eine Schulzeit ist. Ich kann nicht so kommunizieren, wie es vielleicht andere machen, die eine lange Schulzeit hinter sich haben. Und das hängt mir ganz einfach noch nach. Ich vermisse das immer noch.
Ich unterhalte mich sehr gern und gut mit Ihnen. Und es wurden bei Ihnen nur 8 Schuljahre dann.
Trotzdem, ich habe es ja geschafft, irgendwie weiterzukommen. Wir sind mit der Bauernfamilie im guten Verhältnis geblieben. Wir haben dann später andere Wohnung gekriegt. Und ich konnte dann später in einer Buchdruckerei lernen. Ich habe Kartonagen gemacht. Unsere Firma hat für Bruckmann in München Karten gedruckt und sortiert. Ich habe auch Karten koloriert erst und bin dann fest übernommen worden. Und dann in Kirchseeon hat unser Vater für uns ein Haus gebaut. Und ich muss dazu sagen, mein Vater hat gesagt, denkt nimmer an zurück, wir haben den Krieg verloren, wir kommen nicht mehr zurück, eure Heimat muss Bayern bleiben. Und da hat er in Kirchseeon ein Grundstück gekauft und hat für uns ein Haus gebaut.
Und die Tochter Ottilie, die anfangs kein Wort bayerisch verstanden hat, wurde noch zum Dirndl-Fan, stimmt das?
Ja, wie ich nach München dann gefahren war, ich habe eigentlich immer Dirndl getragen. Ich muss dazu sagen, ich war davor in einem Haushalt in Bad Aibling und da liefen zu der Zeit noch alle in Dirndl rum. Also wieso? Ich habe versucht, auch in Dirndl rumzulaufen. Zum Beispiel jetzt in Wolfratshausen bei einer Firmung, jedes Kind war in Dirndl da. Ich liebe diese Folklore irgendwie.
Sie haben auch jetzt eine schöne, helle Leinen-Trachtenbluse an.
Ja, die ist schon sehr alt. Bestimmt schon 30 Jahre.
Zu Gast bei Norbert Joa.
Lilly Kopetz. Taekwondo statt Physio.
Und sie steht heute für uns gleichsam nochmal auf der Matte, weil ein 30 Jahre jüngerer Gast krank geworden ist und ausfiel. Und so wiederholen wir spontan und gern meinen Hausbesuch aus dem Sommer 2022. Da war ich bei ihr in Eurasburg, südlich von Wolfratshausen. Auf ihrer Lebensreise schreiben wir das Jahr 1960. Da arbeitet sie bei der Süddeutschen Klassenlotterie. Als was denn?
Ich war hauptsächlich im Telefondienst. Ich habe Kundenbetreuung gemacht. Also ich musste sie sozusagen aufklären in bestimmten Dingen. Ich musste Abrechnungen machen, was zu zahlen war, was Gewinn war und so weiter. Das war also Kundenbetreuung.
Und haben Sie selber auch gespielt und vom großen Gewinn geträumt?
Seinerzeit durften wir 1/8 spielen.
Sie durften nicht als Mitarbeiter der Klassenlotterie das ganze Los einsetzen?
Zu der Zeit war es zumindest nicht üblich.
Haben Sie je was gewonnen?
Ja, am Anfang schon. Aber die Klassenlotterie hat sich ja insofern verändert. Am Anfang, also wie ich angefangen habe, dann hat man sehr viel kleine Gewinne gestreut. Und immer mehr ist man dazu übergegangen, alles in die Millionen zu stecken. Das ging natürlich von den Kleinen ab. Es gab also immer weniger Gewinne und die Kleinen sind leer ausgegangen.
Wahrscheinlich müßig zu fragen, weil ich im rechten Augenwinkel Ihren Mann sehe, den Rudolf. War er das große Los?
Ja, das war er. Und ich muss sagen, ich bin seinerzeit von meiner Klassenlotterie, die noch in der Mühlstraße war, ich habe öfter in die Stadt müssen mit dem Taxi und das war dann meine erste Begegnung im Taxi. Und ich muss dazu sagen, mein Mann kam ja von drüben, der hatte zwar in Rostock studiert, war auch in Moskau und war zum Schluss Sprengmeister bei der Wismut in. Er war aber Kommunist und hat nie ein Hehl draus gemacht. Er hat aber gemerkt, dass in der DDR das nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hat. Auf jeden Fall musste er die DDR verlassen. Also es war vor der Mauer. Und hier in der Bundesrepublik hat keiner, der von drüben kam, eine Anstellung gekriegt. Das gab's nicht. Da gab kein Lehrer oder Beamter sowieso. Das durfte nicht sein.
Er hat aber auch zu verstehen gegeben, dass er mit der Theorie des Sozialismus, mit den Idealen auch des Kommunismus, dass er denen wirklich was abgewinnen kann. Im Herzen war er noch einer.
Ja, er hat auch nie ein Held rausgemacht, wo auch er immer hingekommen ist. Er ist dann im Orient tätig gewesen. Afghanistan, Pakistan, Teheran, das kannte mein Mann und war lange Zeit in Afghanistan.
Er war ja auch Ingenieur für Brückenbau. Also er hat vieles und gekonnt und war am Ende, aber vor allem Milchausfahrer und Taxler. Da muss er ja gehadert haben, sein Leben lang hier.
Nein, gehadert nicht. Er war sicher nicht glücklich, dass er jetzt Taxifahrer war. Aber ich muss dazu sagen, für mich war es ein Glücksfall. Damals gab es zum Beispiel am Rosenheimer Platz noch keine Ampel. Ich bin mit meinem Mann im Auto gesessen und da wollte eine alte Frau über die Straße. Es war eine Schlange von Autos, niemand hat sie durchgelassen. Mein Mann bleibt stehen, steigt aus, nimmt die alte Frau am Arm, nimmt sie an die andere Seite und hinter ihm ein Hubkonzert, das hat ihn gar nicht gestört, er ist dann wieder ins Auto und weitergefahren. Und dann habe ich mir gedacht, das passt schon. Meine Kinder, die sollten aufs Gymnasium gehen und im Grafinger Gymnasium hat man ihm gesagt, es wären die einzigen zwei Arbeiterkinder, die am Gymnasium sind. Und ich frage mich heute, hat sich so viel geändert? Ich weiß es nicht. Ich denke, dass wir immer noch eine gewisse Schicht haben, die keine Chance haben. Und das berührt mich natürlich heute auch noch.
Und Sie wurden, glaube ich, auch dank ihm politischer nach der Hochzeit 1969.
Ja, natürlich. Bei uns hat man ja nur, sagen wir mal, durch meinen Mann politische Sendungen gesehen. Und da muss ich dazu sagen, Panorama kam zu der Zeit um 7:45, jahrelang. Dann hat man es zurückgeschoben auf 9. Jetzt ist es um 9:45 oder um 9:45. Und jetzt frage ich mich, welcher Arbeiter oder Angestellte kann um 9:45 noch Nachrichten hören, politische? Und das sind Dinge, die mich auch heute noch stören und umtreiben.
Ich frage jetzt nicht, wo Sie Ihr Kreuz machen bei der Wahl.
Ich muss dazu sagen, wir haben in unserem Eurasburg keine SPD. Muss ich dazu sagen. Also bin ich vor die Wahl gestellt, entweder schwarz oder grün. Ja, ich bin jetzt grün. Aber die Grünen stören mich natürlich jetzt auch, weil sie viel von dem abgeben. Was ist jetzt noch grün an den Grünen? Das frage ich mich oft.
Ja, sie denken sehr politisch. Und die Grünen haben es gerade schwer mit der Wirklichkeit und der Kollision und ihren alten Idealen. Aber ich schwenke noch mal gnädig ein bisschen jetzt zurück, als Sie 40 waren, in den frühen 70ern, da war ja mal Ost-Tauwetter, auch dank Willy Brandt.
Ja.
Und Sie konnten noch mal in die alte Heimat, ins ehemalige Sudetenland und sind da am Hof vorbei, über die Äcker. Mit welchem Gefühl denn?
Ich muss sagen, ergriffen ist man schon. Ich war in der Kirche und da habe ich heulen angefangen. Das ist natürlich so, da kommen Emotionen her. Wenn man kein Grab mehr findet, unser Grabstein ist über die Kirchenmauer geworfen worden. Oder man steht vor einem Kriegerdenkmal, das gab's noch. Und man erinnert sich, was hier für Leid passiert ist. Das berührt mich schon. Und das Haus ist ja abgebrannt und der Dachstuhl natürlich. Die Ziegel haben die Tschechen dann abgetragen, eine Schule gebaut davon. Ist ja alles gut so, ist in Ordnung so. Wir hatten im Garten eine, ich weiß nicht wie viel, hundertjährige Eibe stehen. Die stand unter Denkmalschutz. Die haben die Tschechen schön eingezäunt mit einem Zaun drumherum. Und ich habe Zorn eigentlich nicht mehr gefühlt. Zorn nicht mehr, weil das war für mich vorbei. Weil ich habe mich eben erinnert, dass es auch unter den Tschechen welche gab, die uns geholfen haben.
Dann haben Sie Ihren Frieden soweit mitgemacht und es kamen auch andere Themen in Ihr Leben. Eine eigene Familie in Bayern, eine Tochter, die mit am Tisch sitzt, ein Sohn hinter uns auf dem Foto.
Dann, ich war ja fast 40, wie ich Boris gekriegt habe, also meinen ersten Sohn, und 41 bei der Judith. Und ich hatte keine Großeltern. Die Kinder, das waren sozusagen Schlüsselkinder, die haben sich alleine ihr Mittagessen gemacht und es ging alles zu händeln.
Da kann ich kurz das eine Schlüsselkind fragen, die Judith. Im Rückblick haben Sie das Gefühl, Sie haben da was verpasst in der Konstellation?
Das war alles in Ordnung. Das ist schon gegangen. Also,
Sie wurden früher selbstständig wahrscheinlich.
Absolut. Ich habe gelernt, auf dem Schlüssel muss ich aufpassen. Ich habe bis heute noch nie einen verloren.
Wir hören aus dem Raum Würzburg. Girl Like Me. Lily Among Clouds.
I know the feeling. I know the truth hurts. I know we all can be trusted in words. And in the infinite cold, I know your mind, but we're here. This time and we won't be fine.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Lilly Kopetz, Kampfsportlerin und Ikonenmalerin.
Und ich darf bei ihr sein, unterm Dach in Eurasburg zwischen Wolfratshausen und Bad Tölz. Unter der Rosentapete, und dazu gibt es auch, die kommt nämlich nicht von ungefähr, diese Motivtapete, dazu gibt es eine märchenhafte Geschichte. Wie kam sie denn zu einem Schloss in Niederbayern?
Ja, wie kam ich dazu? Mein Mann hatte eine Fahrt ins Ikonenmuseum nach Audenried und da lag ein Prospekt aus und das hat er mir gegeben und gesagt, Lilly, du malst doch gern. Und die Kinder, die inzwischen ihren eigenen Urlaub gemacht haben, sagt, nimm dir eine Freizeit und geh 8 Tage in dem Schloss zum Malkurs. Das ist von orthodoxen Priestern geführt worden und der hat mich dahin gebracht. Und ich habe 7 oder 8 Jahre einen Anfängerkurs oder einen Malkurs für Ikonenmalerei gemacht. Und eines Tages sagt der Bischof zu mir, mein Gott, möchten Sie nicht für die Kursteilnehmer kochen? Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich hier eine Wohnung kriege, dann kann ich, wenn ich in Rente bin, hier für Kursteilnehmer kochen. Und das war eine nette Gemeinschaft. Die meisten kamen alle Jahre wieder. Und dann hat er mir eine Wohnung bereitgestellt in einem Nebengebäude vom Schlosshof.
Und da konnten Sie schon für den nächsten Winter, der jetzt auf Deutschland zukommt, üben, weil, was ich gehört habe, die hatte keine Heizung.
Ja, die Räume waren sehr groß und sehr schön mit Balken und so weiter. Sicher, es war ein modernes Bad drin und es war warmes Wasser drin, das hatten wir schon, aber keine Heizung. Und in der Küche ein alter Wamsler. Und im Wohnzimmer haben wir uns einen Wohnzimmerofen, einen eisernen, gekauft. Aber das hieß natürlich jeden Tag Holz rauftragen. Das hat mein Mann meistens gemacht. Und beide Öfen, also Küche und Wohnraum, anheizen. Schlafzimmer war kalt, da haben wir höchstens einen Elektroofen stehen gehabt. Aber es war mühsam. Im Winter, das war schwierig. Aber ab dann habe ich natürlich gekocht für die Kursteilnehmer. Und da muss ich sagen, ich habe einen Garten angelegt. Das Schloss war verwahrlost. Es hat sich ja niemand gekümmert. Die Kopetz-Lilly, die hat ihre Freundinnen aktiviert und hat an Samstagen die Brennnesseln rausgegraben aus diesen Rosenbeeten und haben dieses schöne Rosenbeet in Ordnung gebracht.
Und irgendwann sah es so prachtvoll aus, wie auf Ihrer Fototapete hinter Ihnen.
Ja.
Und während alles blühte und grünte, saß der Bischof mit ihrem Mann, der im Herzen ein Kommunist war, auf der Parkbank. Was haben die beredet?
Die haben sich so gut verstanden. Und ich muss dazu sagen, ich erinnere mich an eine Kollegin in München, die sehr religiös war und die gesagt hat, ich habe mich ein bisschen in die Religion hineingekniet. Der Kommunismus und der Katholizismus, die sind sich ja so ähnlich, sagt sie als Katholikin. Und ich muss sagen, der Bischof und mein Mann, die sind stundenlang unter den Kastanien gesessen und haben sich unterhalten. Und heute weiß ich, dass auch Jesus ein Revoluzer war. War er ja. Muss man so sagen. Er hat gekämpft für das, was eigentlich der Kommunismus heute will. Und auch für den Bischof ging das in Ordnung. Vielleicht hat er den Hintergedanken gehabt, ach, ich kriege meinen Mann noch rum. Kann schon sein.
Hat nicht geklappt.
Aber sie haben sich bis zum Schluss verstanden. Und mein Mann hat, wenn ich in Kirche gegangen bin, in der Früh immer, wenn der Bischof da war, hat er ja jeden Tag eine Messe gelesen, immer zu mir gesagt, vergiss dein Klingelbeutelgeld nicht. Mein Mann war Atheist. Der ist regelmäßig in diese Feiern gegangen und hat gesagt, dieser Mann hat sich so viel Mühe gegeben, die Kirche herzurichten. Er hat eine Predigt vorbereitet für das. Das muss man zeigen, dass das honoriert wird.
Aber wenn ich die Konstellation so höre, eine kirchliche Hochzeit gab es bei Ihnen wahrscheinlich nicht,
nein,
oder?
Nein, nein, nein.
Er ist ja ein bisschen mit im Raum, hat man so das Gefühl jetzt, bei Ihren Erzählungen in Ihrem Mann. Und aus dem rechten Augenwinkel sehe ich ihn ja mit dem Sterbebild. Mai 2011 hat er Ihr Glaube geholfen in diesen Monaten, als er dann nicht mehr da war?
Ja, ich bin selber nicht fromm. Ich kann nicht von mir sagen, dass ich fromm bin. Aber ich weiß, meine Mutter hatte, bevor sie gestorben ist und ich nicht viel in Kirche gegangen, zu mir gesagt, du wirst vielleicht einmal froh sein, wo du einen Ort hast, wo du hingehen kannst und wo du dran glaubst, dass deine Mama nicht von Würmern zerfressen wird, sondern irgendwo weiter existiert. Und das Gefühl habe ich auch. Ich bin sehr oft jetzt am Friedhof mit der Judith und das ist ein Ort, wo ich gern hingehe und wo ich in Gedanken auch bei meinem Mann bin. Ich habe hier die Erstkommunion von meiner zweiten Enkeltochter erlebt. Und diese Enkeltochter, der erste Weg aus der Kirche war an das Grab von ihrem Opa. Und dann hat sie sich in ihrem Kommunionkleid gedreht und getanzt und hat gesagt, schau Opa, was ich für ein schönes Kleid habe. Und ich habe neue Schuhe gekriegt. Und schau mal Opa, meine Schleife an dem Kleid. Und ich bin dabei gestanden und ich habe geheult.
Das glaube ich. Und Sie haben sicher gut daran getan, das Schloss dann zu verlassen 2011 und in die Nähe der Kinder zu ziehen nach Eurasburg, dass man in so einem Jahr nicht alleine ist, sondern umgeben von den Liebsten.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Lilly Kopetz mit 88 den schwarzen Gürtel.
Ja, es war einmal Dezember 2019, Ihre Schwarzgurtprüfung. Fauststöße, Abwehr, Kicks, Tritte, zuletzt der Holzbruchtest. Wie schaut der aus?
Der Holzbruchtest, dann steht man in der Mitte von drei starken Männern, die Holzbretter in der Hand haben. Und man muss sich aussuchen, welche Schläge man anbringt. Man muss diesen Master Co. erst Zeichen geben, das heißt antworten, welche Schläge man anführt. Und dann muss man diese Schläge ausführen. Und da war bei mir erst eine Handkante.
Jetzt saust ihr rechter Arm mir entgegen, Sapralot.
Der zweite ein Ellenbogen. Und der dritte war eine Faust, die Faust nach unten.
Ja, Sie deuten es gerade an, sehr entschlossen.
Und es hat beim ersten Mal funktioniert, gell? Ja.
Ist gar keine Sorge, dass mit 88 Jahren ein eigener Knochen bricht, vorm Brett?
Nein, ich habe sehr viel im Garten gearbeitet. Ich bin eigentlich kräftig. Im Oberkörper bin ich kräftig. Also ich kann heute noch richtig zuschlagen. Und das ist es so. Ich kann noch richtig zuschlagen.
Ich glaube es Ihnen so resolut und vergnügt, wie Sie vor mir sitzen. Aber spielt das überhaupt keine Rolle, wie die Knochen beieinander sind mit Ende 80?
Ja, es ist so, wenn man sich regelmäßig bewegt, und das tue ich ja immer noch, dann baut man ja auch die Knochen nicht so schnell ab. Das Knochengerüst, das ist bei mir ziemlich stabil. Ich habe eben nur das Handicap von Hüft- und Knieoperation. Da muss ich natürlich aufpassen. Und jede Trainerin oder meine Trainerin, die gibt immer Acht, dass ich bestimmte Drehungen nicht ausführe. Die darf man nicht. Bei bestimmten Operationen darf ich bestimmte Kicks nicht machen.
Es wurde auch kein dünneres Brett für Sie genommen.
Nein, das ist vorgeschrieben. Und ich muss weitermachen, ich will beweglich bleiben, ich will auch meinen Garten noch, soweit es geht, in Ordnung halten. Dann muss ich jeden Tag runter, und es ist oft so, dass ich meinen Schweinehund überwinden muss, um runterzugehen. Aber ich pack's ganz einfach. Und genauso ist es beim Taekwondo. Ich könnte manchmal sagen, ach, heute fühle ich mich nicht so gut. Ich gehe. Weil vielleicht ist es auch ein gewisses Pflichtbewusstsein. Ich habe einen Vertrag sozusagen abgeschlossen mit dieser Schule und den halte ich ein. Vielleicht spielt es auch mit.
Und es ist wahrscheinlich auch ein spürbarer Betrag für Sie, weil die Rente nicht astronomisch ist nach Ihrem Lebensweg.
Nein, die ist sehr niedrig. Und ich schrapp immer am Mindestbeitrag vorbei. Ich brauche zum Glück nichts vom Staat haben. Aber weite Sprünge kann ich nicht machen. Ich bin, wie gesagt, vom Bauernhof relativ bescheiden. Mich hat es nie irgendwie wohin gezogen. Und ich muss dazu sagen, ich bin noch nie in einem Flieger gesessen. Ich bin 91, ich war noch nie in einem Flugzeug. Und wenn jetzt die Judith sagt, du Mama, möchtest nicht einmal wohin fliegen? Und dann sage ich, Judith, habe ich was versäumt? Dann sagt sie zu mir, eigentlich nicht.
Ja, was einen schon auch nachdenklich stimmt und ein bisschen wehmütig. Sie haben mal gesagt, mein größter Luxus war während der Kinderzeit damals eine Woche Urlaub auf dem Bergbauernhof. Das ist und ja, war der größte Luxus.
Die habe ich genossen. Ich bin mit meinen Kindern 7, 8 Jahre hintereinander in Südtirol auf einem Bauernhof gewesen mit einer befreundeten Familie, also die einzige Freundin, die ich noch habe. Deren Mann hat auch immer arbeiten müssen und mit den Kindern sind wir beide, also zwei Freundinnen mit je zwei Kindern, auf diesem Bergbauernhof gewesen und haben dort unsere Ferien verbracht. Und ich muss sagen, zu der Zeit gab es noch keine Urlauber in diesem Gebiet. Wir sind den ganzen Tag in den Bergen gewandert, ohne auch nur oft einen Menschen zu sehen.
In den späten 70ern vermutlich.
Ja, und wir haben da Pilze gesammelt, Heidelbeeren gesucht. Die Bäuerin hat uns am Abend Heidelbeerpfannkuchen gebacken. Und das war eigentlich eine sehr schöne Zeit. Meine schönste Zeit, die ich so mit den Kindern als Auszeit hatte.
Die eine Woche.
Ja, eine Woche. Jedes Jahr eine Woche. Das war's auch schon.
Frau Koppetz, die Stunde neigt sich. Sie ist verflogen. Wenn Sie zurückschauen, der Verlust der Heimat, nur ein bisschen Schulbildung, was Sie lebenslang bedauert haben, sich durchgeschlagen, Bildung nachgeholt, die Kinder großgezogen. Jetzt sitzen Sie hier, Schwarzgurtträgerin im Taekwondo. Wenn Sie zurückschauen, war das Leben ein Kampf, ein Geschenk? War es schön? War es ungerecht?
Nein, ich habe weder viel Leid ertragen. Leid ertragen haben meine Eltern. Und das muss man ganz einfach so sehen. Die Eltern haben flüchten müssen oder sind ausgewiesen worden. Wir Kinder, wir haben eine Chance gehabt im Leben. Und deswegen kann ich nicht sagen, ich bedauere irgendwas. Ich bedauere nicht, ich war Jahre in einem Haushalt und habe Geschirr gespült und alles Mögliche. Ich habe dann für Fremde gekocht. Was soll ich sagen? Ich habe ja immer nur Freunde gefunden. Wir sind in Bayern doch immer gut aufgenommen worden vom Anfang an. Also mit Anfangsschwierigkeiten hat jeder zu leben. Und meine Kinder fühlen sich wohl. Meine Tochter, die spricht besser Bayerisch als mancher Bayer. Was soll ich sagen? Ich habe Glück gehabt. Ich habe Glück gehabt mit meiner Gesundheit. Das kommt vor. Ich habe Glück gehabt in meiner Ehe. Ich habe Glück gehabt mit meinen Eltern vom Anfang an und habe da was auf dem Weg mitgekriegt, das mich Zufriedenheit gelehrt hat oder eben auch Rücksicht auf andere gelehrt hat. Ich bin mit meinem Leben vollkommen im Einklang.
Das können nicht so viele sagen. Nur hinterm Schwarzgurt, noch schwärzer wird er nicht. Oder kann man da noch irgendwas erreichen?
Den Ehrgeiz habe ich nimmer.
Den x-ten Dan.
Weiterzumachen. Ich habe auch den Ehrgeiz, die nächste Choreografie noch in meinen Kopf reinzukriegen. Den Ehrgeiz habe ich und den werde ich auch haben, solange ich dann übergehen kann und Taekwondo weitermachen kann. Der Ehrgeiz bleibt mir.
Möge er noch lange bleiben. Und ich verneige und bedanke mich. Danke, Lilli Kopetz.
Ich danke Ihnen, dass Sie mir so zugehört haben.
So gingen wir im Juli 2022 auseinander. Vorhin habe ich kurz mit ihr telefoniert. Sie wirkt noch immer sehr munter. Die Ohren und Augen haben ein wenig nachgelassen und alle Übungen sind nicht mehr drin. Aber am wöchentlichen Taekwondo-Training wird festgehalten. Und im September wird sie, so Gott will, 93. Alles Gute nach Eurasburg. Das Gespräch mit ihr finden Sie in der ARD-Audiothek. Und dort auch unseren Podcast Dreimal besser vom BR24-Team, die in Kenntnis der Weltlage recherchieren, wie es besser laufen könnte.